Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts und unser heutiges Thema heißt Light-EMTBs leichter, schneller, aber auch besser. Und dazu habe ich heute zwei Gesprächspartner in der Leitung. Und zwar ist das einmal der Clemens Oertel von der Firma Motion Pioneers. Die entwickeln, was entwickeln die eigentlich? Darüber sprechen wir gleich. Hallo Clemens.
Hallo, grüß dich.
Und Chris Pauls ist auch in der Leitung. Das ist unser Redakteur beim Mountainbike Magazin, der sich überwiegend mit dem Thema EMTBs beschäftigt. Hi Chris.
Hi.
Ja, ich stelle die Frage direkt nochmal, Clemens. Ihr habt ein Entwicklungsbüro für EMTBs, so kürze ich das jetzt einfach mal. Was macht ihr denn überhaupt?
Also erstmal nochmal Hallo an Chris und Chris. Deine Frage, wir sind seit, oder ich im Speziellen bin seit 10 Jahren als Bike-Entwickler tätig und in dem Bereich, wenn man ein bisschen zurückrechnet, da ist das E-Bike-Thema gerade losgegangen. Das heißt, wir machen nicht nur E-Bike, sondern wir machen eigentlich die ganze Range, angefangen vom Rennrad und Trekkingrad ohne E-Unterstützung bis ganz nach oben bis zum Downhiller. Und unsere Aufgabe ist es da, Kunden zu unterstützen. Wenn ich da von Kunden spreche, können kleine Startups sein, können aber auch etablierte Unternehmen sein, die wir unterstützen. Und unser Bereich beginnt eigentlich ganz am Start, wenn man so eine Produktidee hat, zum Beispiel, wir möchten jetzt ein 60er, haben die und die Idee. Ab dem Zeitpunkt können wir schon mithelfen, dass wir halt Wissen haben, was ist auf dem Markt draußen so los, was brauchen wir denn da so? Und können da ein bisschen schlau daherreden. Und eine weitere Folge halt die ganze Entwicklung, das heißt mit dem Designer zusammen eine Vorabprüfung machen, was kann man denn tun, was würde gut ausschauen, was würde funktionieren. Dann die 3D-Konstruktion am Rechner bis in die Produktion, das heißt 2D-Datenableitung und 3D-Datengenerierung für die Produktion, dass die wirklich dann Formen machen können dafür, also zum Beispiel eine Form für ein Unterrohr oder ein Motorbracket, die wird dann produziert, der fertige Rahmen kommt dann her und wir werden auch noch oder können auch noch mit Testen, ein bisschen Ahnung, wie man so ein Fahrzeug bewegt, haben wir auch, was da sehr viel hilft natürlich, und dieser ganze Prozess sozusagen, den können wir abbilden. Und beim Thema EMTB sind wir auch schon sehr, sehr lange mit dabei und haben da ja von Bosch, Shimano, Brose und so weiter und so fort, Heinzmann und wie sie alle heißen, TQ, alle möglichen Motoren schon für verschiedene Kunden umgesetzt. Deshalb ist das bei uns so ein bisschen ein Spezialfall auch, weil oft ist es ja so, dass ein Hersteller eher mit Shimano geht oder eher mit Bosch. Und dadurch, dass wir verschiedene Kunden haben, gibt es jetzt nicht wahnsinnig viele Motorsysteme, die bei uns noch nicht vorbeigekommen sind.
Ich muss mal kurz nochmal unterbrechen und zum Verständnis. Also meinem Verständnis nach ist es ja eigentlich eher so, dass die Firma das Bike in ihren eigenen Facilities mit ihren eigenen Entwicklern entwickelt. Zu euch Hersteller aus der Bike-Branche und sagen, wir brauchen eine EMTB, mach mal. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also die prinzipiell ist es natürlich so, es gibt da einen ganz bunten Blumenstrauß an Kunden. Das kann jetzt, könntest du jetzt zum Beispiel sein, dass du sagst, hey, ich habe ganz viel Ahnung vom Fahrrad, ich möchte jetzt eine Firma gründen.
Ich bin das Mountainbike-Magazin, wir wollen ein eigenes EMTB machen.
Genau, das wäre ein Beispiel.
Okay.
Dann könntest du mich zum Beispiel fragen und sagen, ja, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Und dann würden wir mit dir zusammen starten, dein ganzes Wissen versuchen zu kanalisieren und in so ein Papier reinzupacken, dass man so eine technische Grundlage hat. Und auf der Basis könnten wir dann Radl entwickeln. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass große Firmen, die eine eigene Entwicklungsabteilung haben, oft auch das Problem haben, dass einfach so viel Innovationen oder so viele Sachen parallel passieren, weil es gibt nicht nur das Thema Light-E, über das wir heute sprechen, sondern es gibt dann natürlich noch Rennrad und Downhill und ohne E und Trekkingrad. Und da passiert manchmal so viel, dass man einfach so eine, ich sage jetzt mal, verlängerte Werkbank vielleicht auch braucht, um einfach rechtzeitig alles schaffen zu können. Und da unterstützen wir dann auch dementsprechend wirklich die ganze Range da mit dabei bei uns.
Hast du dir denn schon mal gedacht, irgendwie, wenn du mit einer Firma gesprochen hast, okay, ich dachte jetzt eigentlich, die hätten mehr Wissen, mehr Hintergrundwissen, oder ist die Frage zu indiskret?
Na, du kannst prinzipiell alle Fragen stellen und zwei verantworte ich dann einfach nicht.
Nee, also. Ja, das ist ja schon, hat ja schon ein bisschen was Investigatives, was wir jetzt hier machen, ne? Also du bist so ein Konstrukteur hinter den Reihen oder hinter den Fassaden und arbeitest für diverse Firmen. Gibt es da auch, die haben ja keine Ahnung vom Fahrrad?
Nein, also okay. Da muss man ganz klar sagen, die wissen schon alle, worum es geht, und vor allem heutzutage gibt es jetzt da fast keine Hersteller, die keine Ahnung vom Produkt haben, weil die Produkte einfach so gut geworden sind und einfach viele Sachen dann schon aussortiert worden über die Jahre. Das war vor 10 Jahren jetzt nochmal ein bisschen anders. Es ist wirklich spannend, muss man sagen. Die Bike-Branche, wenn man so die Wurzeln so ein bisschen hört, wie das alles losgegangen ist, dann waren das ja irgendwie Buddies, die den Berg runtergefahren sind und sich irgendwas zusammengeschraubt haben. Und so war das halt am Anfang auch, dass die Professionalität damals vor 10, 15 Jahren und so weiter jetzt noch nicht so hoch gewesen ist, wie es jetzt zum Beispiel in der Autoindustrie oder sonst irgendwo ist. Und über dieses E-Bike-Thema ist das ganze System Fahrrad so viel komplexer geworden. Es ist heutzutage nicht mehr nur einfach Motor hinschrauben, Akku reintun und wir fahren los, sondern da gehören ganz, ganz viele Sachen dazu, die das Produkt deutlich komplexer machen, und dementsprechend mussten sich die Firmen über die Jahre einfach auch professioneller aufstellen, und dementsprechend gibt es jetzt da keine, die komplett grüner in den Ohren sind. Das definitiv nicht. Man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir die von null auf schulen müssen sozusagen, sondern da geht es dann wirklich um Details. Wir machen zum Beispiel Kinematik mit Geometrie und solche Themen, und die Erfahrung ist auch spannend. Wie ich vorher schon erwähnt hatte, wenn jetzt eine Firma mit Bosch unterwegs ist, dann wissen die halt sehr genau, okay, wie integriert man das, was gibt es da für Teile, wie funktioniert das. Und oft ist es aber auch mal interessant, der Markt bewegt sich ja, vielleicht auf einen anderen Hersteller zu gehen. Und da hat man natürlich bei uns schon einen Vorteil, weil wir einfach die Produkte dann meistens schon kennen. Und das ist einfach eine Information, die dann sehr, sehr wichtig ist, die jetzt nicht jeder Hersteller haben kann, weil die natürlich nicht parallel 5 Mutterhersteller parallel entwickeln in der Regel.
Und ihr fahrt selber auch Rad, ne, Clement?
Ja, nicht nur zum Einkaufen.
Das ist auch wichtig.
Genau, also mein Arbeitskollege, der ist ganz stark im Thema, oder war ganz stark in seiner Jugend im Thema Downhill, der kommt aus Österreich und ist wirklich, fährt sehr, sehr gut. Und ich habe in Wien Sportgerätetechnologie studiert, und das ist ein ganz interessanter Studiengang, weil da lauter so ehemalige Top-Sportler, sage ich jetzt mal, reinkommen. Da sind viele, die für die Skinationalmannschaft gefahren sind in Österreich oder ein eigenes Downhill-Team in Österreich hatten. Und da lernt man dann schon sehr schnell, gut Fahrrad zu fahren, wenn man mit den Jungs mitkommen will. Und dementsprechend kann man das Rad schon ganz gut bewegen. Daran scheitert sicher nicht.
Darüber haben wir uns auch kennengelernt, ne? Du hast unseren Bremsenprüfstand an der Fachhochschule Wien gemacht, ne?
Genau, richtig, ja. Das war
als Magisterarbeit, oder?
Genau, also das war damals meine Masterarbeit, und da ging es darum, dass wir eine Bremse einfach genauer beschreiben wollten. Im Endeffekt, der Studiengang hat den Inhalt, sportliche oder Technologie im Sport zu messen, und die Fahrradbremse wird halt auf Sicherheit nach DNN getestet bei den verschiedenen Instituten, und da ist kein Performance-Test dabei, so wie man ihn eigentlich bräuchte, sondern sagt man, ja, ist sicher oder erfüllt die Norm oder nicht, aber da ist jetzt kein Performance-Wert dabei. Und das war sozusagen der Initialzündpunkt, dass man gesagt hat, hey, da müssen wir irgendwas machen. Und dementsprechend habe ich da den Bremsenprüfstand als Masterarbeit konstruiert, dann das Testprofil mir auch ausgedacht und damit euch zusammen die ersten Jahre die Tests für Scheibenbremsen, aber auch für Carbon, Flanken, bei Rennrädern gemacht. Das war auch sehr spannend. Da haben wir auch viel, viel spannende Sachen ans Licht gebracht.
Hast du denn, nochmal kurz Zwischenfrage, hast du denn auch viele Kämpfe sozusagen mit deinen Auftraggebern auszufechten, die irgendwie eine Vorstellung haben, wo du sagst, das lässt sich überhaupt nicht umsetzen oder da müsst ihr anders hin, weil es gibt ja auch Firmen aus anderen Branchen, aus der Automobilbranche zum Beispiel, die E-Bikes machen wollen und vielleicht mit einer anderen Denke an das Thema rangehen? Die Antwort bitte in Original Wiener Schmäh.
Das mache ich lieber nicht, sonst kriege ich Ärger. Wir sind ja hier in Bayern zu Hause, von daher lassen wir das lieber. Ja und nein, also Kämpfe ist ein bisschen überspitzt vielleicht formuliert, aber man muss schon sagen, wir sind halt Supporter, das heißt, die haben halt einen breiten Wissenspool, den wir zur Verfügung stellen. Und das, was der Kunde dann draus macht, ist immer sein Thema, weil wir natürlich wir sind nicht der Produktmanager und wir machen nicht das Gesamtportfolio und die Idee der Marke. Das müssen dann die Produktmanager der entsprechenden Firmen machen. Deshalb ist es auch oft so, dass wir Fahrräder machen, die wir vielleicht ein bisschen anders gemacht hätten, aber durchaus einfach Sinn machen für den entsprechenden Markt. Wenn jetzt eine Marke mehr, sagen wir, im Norden unterwegs ist, dann brauchen die vielleicht, oder wenn deren Klientel eher so im Norden unterwegs ist, dann brauchen die vielleicht ein bisschen eine andere Art von Geometrie oder Federweg oder was auch immer. Also ist jetzt jemand braucht, der jetzt, was weiß ich, vor Alpenland sonst irgendwie unterwegs ist. Und das ist sehr spannend. Also die Frage ist wirklich gut, weil als das Thema E-Bike losgegangen ist, hat man sich so gefragt, ja, kann man jetzt für zwei verschiedene E-Bike-Hersteller arbeiten? Und eigentlich ist das gar kein Problem, weil kein Bike gleicht dem anderen und jeder hat seine eigene Idee und seine eigene Zielgruppe irgendwo. Dementsprechend geht es tatsächlich. Und es ist eigentlich noch nie vorgekommen, dass wir eins zu eins das gleiche Bike irgendwie angefragt bekommen haben, weil einfach wirklich auch die Ideen vom Hersteller da sehr stark mit drin sind.
Musst du dann auch manchmal so den Hersteller oder den zukünftigen Präsenter dieses Bikes, ich nenne es jetzt einfach mal so, der sozusagen, der seinen Namen dann auch auf dem Rahmen stehen hat, darauf hinweisen, was gerade up-to-date ist oder sind die da alle sehr gut informiert? Also Stichwort Light-EMTBs, wir reden jetzt sofort gleich.
Danke.
Für alle, die es jetzt nicht
erwartet, schon mit den Hufen.
Über leichte EMTBs, musst du da auch sagen, nee, hier 30 Kilo ist nicht mehr tolerabel heutzutage, du musst irgendwie leichter werden?
Das erzählen wir schon die ganze Zeit, aber irgendwie passiert es nicht.
Okay. Weil das Argument, das ist ja ein Motor dran, interessiert mich nicht, oder?
Ich glaube, dass ein großes Thema ist, es ist einfacher, was zu kaufen, wenn eine große Leistung dasteht. Ja. Das wird einem ja überall vorgelebt und mehr Wattstunden ist automatisch besser, mehr Leistung ist automatisch besser. Und in dem Moment, wo die Akkus ins Unterrohr reingewandert sind, also quasi Intube-Akkus gekommen sind, hat man das Unterrohr halt ziemlich aufblasen müssen. Und das wirkt natürlich auch auf alle anderen Komponenten. Wenn du jetzt so ein kleines, schmächtiges Unterrohr hast, das du jetzt bei einem Cross-Country-Radl vorher hattest, dann machst du dann den Bosch Intube-Akku da unten rein, dann schaut es irgendwie nicht gut aus. Dementsprechend wächst halt dann das Oberrohr mit, das Steuerrohr, du musst da das Andocken des Rohr nach vorne ans Steuerrohr. Das muss dann auch ein bisschen größer werden und so zieht sich das eigentlich über das ganze Rad, so dass der Rahmen schon mal einfach dadurch ein bisschen schwerer wird. Und das zweite Thema, warum einfach da ja, die Gewichtsschraube tendenziell eher hochgeht. Die Frage ist immer, was machst du damit? Und wenn du jetzt auch wieder ein bisschen überspitzt dargestellt die Marathon-Cross-Country-Ausrüstung, Bremsen, Schläuche, Reifen, Laufräder an ein 23 Kilo E-Bike hinschraubst, dann wirst du da relativ kurz Spaß haben, weil dann hast du halt ständigen Platten, weil einfach die ungefederte, oder die nicht die ungefederte Masse, sondern die Gesamtmasse vom Fahrzeug, die Trägemasse nenne ich es jetzt mal, einfach höher ist und das wirkt ganz anders auf die Komponenten und dementsprechend, ja, ist da, sind wir leider nicht bei Wünsch dir was.
Ja, und an der Stelle kamen die EMTB Lights zum Einsatz, oder?
Ja, genau, also das, mich persönlich freut es sehr, dass das passiert, weil ich finde, im Vordergrund muss eigentlich der Spaß an der ganzen Geschichte stehen. Diese E-Bikes sind ja jetzt keine Competition-Fahrzeuge, wo du jetzt irgendwie um Weltmeistertitel kämpfst, wie man es jetzt so aus den vergangenen Jahren kennt. Klar gibt es da Bewerbe auch, aber das ist nicht ganz zu vergleichen, sondern es geht wirklich darum, ja, einfach den Menschen da Spaß zu bringen. Und unsere Idee ist einfach, und das ist ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, das Produkt muss sich nach dem Menschen richten und nicht der Mensch nach dem Produkt. Und da muss man einfach ganz klar sagen, wenn man jetzt ich bin 1,90 und bin gewichtsmäßig im dreistelligen Bereich. Das heißt, ich bringe ein bisschen Kraft und auch ein bisschen Gewicht mit. Und für mich ist es halt schon irgendwie vom Thema Handling einfach kein Spaß, wenn man jetzt über irgendein, was weiß ich, Weidegatter oder sonst irgendwas, was immer mal vorkommt auf der Tour, so ein 23 Kilo E-Bike drüber hieven muss oder das in den Keller runterbringt oder ins Auto rein hieft. Das ist halt schon irgendwas, was einen immer stört. Und natürlich auch so das Handling auch im Trail ist irgendwie nicht so wahnsinnig. Also das ist cool, macht Spaß, hat sehr viele Vorteile auch, aber es ist halt nicht das originale Mountainbiken, wie man es so kennt. Und deshalb habe ich schon immer ein bisschen drauf spekuliert, ja, wieso passiert in deiner Richtung Light eh nichts? Weil man muss halt ganz klar sagen, oder aus meiner Sicht, nur weil jetzt ich eh dabei habe, heißt das ja nicht, dass meine Home-Trails irgendwie anders sind. Und in der Regel hat man halt seine Trails, die man gerne fährt. Man bewegt sich in dem Bereich relativ viel. Und da reicht es oft aus, dass man geringere Leistungen hat, die dann einfach einen kleineren Akku auch mit sich bringen und das Gesamtsystem dann leichter machen. Und dadurch das komplette Handling, nicht nur auf dem Trail, sondern auch außerhalb vom Trail, einfach ja, schöner und irgendwie interessanter machen dann.
Ja, also ich kann das bestätigen, was du sagst. Also ich fahre jetzt auch nicht hier in der Gegend bei uns die ganzen Trails halt hoch. Also quasi dieser Uphill-Flow, klar, der macht Spaß und der ist bestimmt für viele sinnvoll. Aber wenn man natürlich jetzt jeden Trail auch hochfahren würde, dann kommt es natürlich auch wieder zu neuen Konflikten. Also ich fahre wirklich, wie du auch sagst, so die Tour ganz normal so wie vorher. Und das halt schon mal auch ganz gern mit einem E-Bike. Und wie du gesagt hast, die Gewichte werden immer höher. Wir sind fast bei 26 Kilo angekommen. Klar, im Durchschnitt kann man vielleicht 23 Kilo sagen, vielleicht. Und da fährt sich das Rad natürlich schon ganz anders als ein herkömmliches Mountainbike, ne, was wir so kennen, ohne Motor. Und da genau kommen jetzt die neuen Konzepte zum Tragen und sind ja jetzt auch ein paar neue erschienen. Vielleicht hast du da ein paar Sätze zu. Also ich meine, zuerst können wir mal das Fazua-Konzept ansprechen. Die kam ja relativ früh. Wie funktioniert das genau?
Also wir sind, ich glaube 2017, Fazua ist ja bei uns gar nicht so weit weg, in München auch, da vor Ort mal gewesen, haben uns das angeschaut und die machen einen sehr, sehr guten Job und haben da schon was echt Gutes auf die Beine gestellt und vor allem auch früher als alle anderen, muss man dazu sagen. Das kann jetzt ein Vorteil sein, das kann ein Nachteil sein. Die haben ein bisschen spezielleres Konzept sogar noch. Und zwar haben die im Unterrohr den Akku und die Motoreinheit zusammengeklipst. Und man kann das Ganze rausnehmen, sodass nur noch ein Getriebe unten, da wo normalerweise das Tretlager beim normalen Fahrrad drin ist, überbleibt. Und da hat man schon mal was sehr Spannendes. Und der Akku sind ja zugleich auch die schwersten Teile des Systems. Und wenn man das einfach rausnehmen kann, hat man plötzlich ganz andere Möglichkeiten. Und zwar, ich denke jetzt da einfach, mein Enduro-Bike, was weiß ich, wiegt irgendwie auch 15 Kilo. Und wenn jetzt da noch ein Kilo dazukommt, weil ich die Option auf ein E habe, dann ist das eine ganz spannende Situation plötzlich. Weil dann frage ich mich, ja, brauche ich jetzt dann ein E-Bike und ein normales Bike oder brauche ich dann einfach zur Bike? Und das ist das Spezielle an dem System. Die haben einmal downgesized, das heißt einen kleinen Akku mit aktuell 250 Wattstunden und ich glaube der maximalen Leistung von 240, beziehungsweise glaube ich kann man es mittlerweile mit der neuen Software auch ein bisschen hochtakten auf 300 Watt kurzfristig. Und damit kann man halt alles sehr entspannt hochfahren und das bei einem deutlich niedrigeren Gewicht. Und das zweite Thema, was jetzt ja eigentlich das ganze, die ganze Sparte nochmal befeuert, ist natürlich Specialized mit dem Levo SL, die auch auf diese leichte Schiene gehen, aber da mit einem integrierten Akku und einem integrierten Motor arbeiten, also ein bisschen anders als Fazua, obwohl man die natürlich gerne miteinander vergleicht. Und das bringt ja viele neue spannende Sachen mit sich und einfach so ein bisschen die Geburt dann auch einer neuen Kategorie.
Ja. Du sagst also, der Akku ist integriert, man kann ihn nicht entnehmen. Also da sind wir schon mal bei einem Punkt, was vielleicht ein Nachteil für viele ist, aber dadurch spart man sich natürlich Gewicht, oder?
Also ich will jetzt eigentlich zu viel Lobeshymnen auf Specialized singen, aber die haben es sehr früh verstanden, das Rad als System zu sehen. Es ging, glaube ich, mit dem ersten Enduro los, also die Doppelbrücke, ich glaube so, jetzt damals mit eingeführt hatten. Da haben viele gesagt, jetzt passen da noch Specialized-Teile und war so ein bisschen negativ.
Das ist jetzt übertrieben. Ist aber auch ein bisschen ein Flop gewesen.
Ne? Ja, aber die Idee ist spannende, was sie halt verfolgen und wo man auch sagen muss, wo sie einfach die Möglichkeit dazu haben, das zu verfolgen. Man muss ganz klar sagen, wenn man jetzt einen Motor zusammen mit einem Partner speziell für sein Rad entwickelt und auch speziell dafür einen Akku entwickelt, das kostet richtig viel Geld. Also einfach, um da mal so eine Hausnummer zu nennen, wenn man jetzt einen Akku plant, dann sind es irgendwie 80.000 bis 100.000 Euro, die man da so in die Hand nimmt. Und da kann man sich dann relativ schnell ausrechnen, wenn man da noch einen Motor dazu macht und das Bike komplett neu macht und da irgendwie 2 Jahre, weiß ich nicht, 20 Leute dran setzen, dann braucht man da relativ viel Kleingeld, um wirklich so ein Gesamtkonzept machen zu können. Und das haben sie sicherlich sehr, sehr gut gemacht. Und für diesen ganzen Light-E-Bike-Bereich, egal was das für eine Firma jetzt ist, haben die natürlich auch einen wahnsinnigen Zugeffekt, was sehr, sehr positiv ist, was Fahrzeuge sicher auch spüren wird.
Mhm. Aber wenn ich mal kurz fragen darf, Akku nicht entnehmbar, gibt es ja auch bei Smartphones. Heißt das dann, dass das EMTB künftig auch so ein, also austauschbar ist der schon. Also man kann den warten, wenn der kaputt ist. Oder geht da vielleicht sogar die Entwicklung dahin, dass man zukünftig EMTBs als sozusagen Wegwerfprodukte wie Smartphones hat?
Das wird sicherlich nicht passieren. Der Akku ist natürlich, wenn man von nicht entnehmbar spricht, dann heißt das, dass der Endkunde den nicht leicht durch irgendwie Schlüssel drehen oder eine Schraube rausdrehen aus dem Radl rausnehmen kann. Da spricht man dann von nicht entnehmbar, aber natürlich kriegt man den raus und wenn er jetzt defekt sein sollte oder sonst irgendwas, kann man den natürlich ausmachen. Allerdings ist es halt ein bisschen mehr Aufwand und muss dann im Zweifel der Händler dann auch machen.
Und wenn man jetzt die Akkuleistung ausgereizt hat und irgendwie sozusagen einen Ersatzakku bräuchte, kann man den irgendwie koppeln oder da anstecken mit so einem Aufsatzsystem? Gibt es da schon Möglichkeiten?
Genau, also da gibt es sogenannte Range Extender, nennen die sich. Das sind nochmal kleine Zusatzbatterien, die so, ich sag mal, vielleicht die Hälfte von dem integrierten Akku nochmal dazu liefern. Und die kann man in den Flaschenhalter mit reinklipsen und dann mit so einem Adapterkabel mit anstecken, sodass man da seine Reichweite nochmal verlängern kann an der Stelle.
Ja, wie viel, also wir sprechen ja bei normalen E-Bikes, ich nenne sie mal normale E-Bikes, die wir kennen, die jetzt auch viel draußen rumfahren, mittlerweile von 625 Wattstunden bei Bosch oder 630 bei dem neuen Shimano bis hin zu über 700 Wattstunden. Bei E-Bikes ist natürlich wesentlich, bei Light-E-Bikes ist natürlich wesentlich weniger. Also wir haben beim Specialized einen 320 Wattstunden Akku verbaut. Aumbea hat jetzt was gebracht mit einem 360 Wattstunden Akku und Rotwild darf man da auch nicht vergessen. Die haben auch was gebracht mit 375 Wattstunden. Wie soll man denn damit seine Tour irgendwie meistern? Also frage ich mich dann manchmal.
Also das hört sich jetzt erstmal sehr dramatisch an, aber der Zusammenhang zwischen der Drehmoment und der Wattleistung, die der Motor bringt und der Kapazität, die der Akku dafür vorhalten muss, um halt, sagen wir mal, eine Stunde, bleiben wir mal bei dem Beispiel vielleicht, leisten, die kann man relativ linear hoch und runter skalieren. Das heißt, wenn ich jetzt die doppelte Wattleistung bei meinem Motor habe und entsprechend den Motor einfach kleiner mache, kann ich meinen Akku auch halbieren und habe eigentlich die gleiche Range. Allerdings, oder die gleiche Laufzeit. Allerdings muss man halt auch sehen, wenn man jetzt einen Berg hochfährt und gewohnt ist, mit einem Shimano oder Bosch Motor da hochzufahren und fahre den auf volle Pulle, dann schiebt er mich natürlich relativ schnell hoch. Und wenn ich dann mit einem Levo SL oder einem Fazurbike fahre, werde ich ein bisschen weniger Unterstützung bekommen. Aber unterm Strich ist die Reichweite dann relativ ähnlich. so dass man sich keine Sorgen machen muss. Spannend wird es dann aber, wenn man ins Detail reingeht, weil da spielen ja ganz, ganz viele Sachen rein, die die Kapazität des Akkus oder die Reichweite des Systems dann beeinflussen. Und ja, dementsprechend muss man sich fragen, was mache ich mit dem Fahrzeug? Und wenn man jetzt einfach beide auf Vollgas fährt, dann wird das Ergebnis ähnlich sein. Wenn man jetzt aber einen Bosch-Motor mit halber Leistung nur fährt, dann wird der natürlich deutlich weiterkommen, als es das kleinere System könnte, weil da einfach das Verhältnis zwischen zur Verfügung gestellter Leistung zur vorhandenen Leistung im Akku drin ja, einfach anders wird.
Und wenn wir jetzt wir haben das Thema Drehmoment oft auch bei Motoren angegeben, bei Shimano Bosch sind es derzeit 85 Newtonmeter und das spielt ja auch eine wichtige Rolle, auch beim der gefühlten Unterstützung. Und die Specialized geht beim Levo SL auf 35 Newtonmeter runter, Orbea Rotwild reduzieren, also drosseln den Shimano EP8 Motor auf 60 Newtonmeter. Was denkst du, wie viel Newtonmeter braucht es?
Ich habe mal so eine Beispielrechnung aufgemacht, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, mal einzuschätzen für alle Beteiligten, was bedeutet denn 100 Watt, 200 Watt, 300 Watt, was muss ich mir denn darunter vorstellen? Und ich habe schon seit 10 Jahren sicher eine Wattmesskurbel, weil es mich einfach interessiert hat, was passiert denn da so? Und wenn ich jetzt ja eine ganz gemütliche Tour fahre irgendwie, dann hat man vielleicht also mit dem Rennrad, einfach weil das ein bisschen unabhängiger vom Untergrund ist noch und so weiter, da ist man vielleicht, oder bin ich jetzt, habe ich mal geschaut, so zwischen 160 und vielleicht auch mal, wenn man sich richtig oder mehr gibt, 200 Watt Dauerleistung. Das ist so das, wo ich bin. Und wenn man jetzt Mädels anschaut, die sind da vielleicht bei 120 bis 160, weil die einfach viel leichter sind und entsprechend an den kleinen Hügeln halt weniger stark drücken müssen, wie jetzt ein stärkerer Fahrer, ein schwererer und damit meistens ein stärkerer Fahrer. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt, wirklich nach Formel ausgerechnet, dann entsprechend 314 Watt bei einer Trittfrequenz von 60 Umdrehungen die Minute, ca. 50 Newtonmeter. Und für 314 Watt muss man sich schon ganz schön anstrengen. Also das ist dann bei mir schon, da geht es richtig berghoch mit irgendwie, was weiß ich, 17, 18%. Und das ist das, was man sozusagen bei 50 Newtonmeter von dem Motor nochmal mitbekommt. Das heißt, da fahre nicht ich alleine, sondern da hilft mir nochmal einer von meinem Kaliber bergauf. Da sieht man mal, was das 50 Newtonmeter bedeutet. Und das ist dann wirklich spannend, weil das ja eigentlich die allgegenwärtige Frage ist, was brauchen wir denn, dass man Spaß haben kann? Und das ist natürlich sehr stark davon abhängig, wie schwer ist das Gesamtsystem Fahrer und Fahrrad und welche Steigungen habe ich denn da? Weil ich bin jetzt gestern zum Beispiel hier bei uns eine kleine Runde noch gefahren. Da war es Schnee und so matschig, sodass man immer eingebrochen ist. Und ich glaube, jeder, der da schon mal gefahren ist, weiß, wie unfassbar anstrengend das ist. Und da wäre ich halt ohne E-Unterstützung sicher nicht hochgekommen. Dafür ist halt der Akku da einfach dann auch schneller leer. Und genau das ist so die Situation. Wenn du jetzt ein schwerer Fahrer bist und nur 100 Watt Leistung dazu kriegst, in Anführungszeichen nur 100, dann würde ich das halt nicht so nach vorne schieben, wie es jetzt ein Mädel mit, was weiß ich, 60 Kilo nach vorne schieben wird. Und deshalb ist es sehr, sehr spannend zu wissen, eigentlich, was mache ich denn mit dem Fahrrad? Und entsprechend kann ich mir dann das Richtige aussuchen und muss nicht immer die 25 Kilo mit dabei haben, die du vorher angesprochen hast, oder die 26 Kilo.
Was denkst du dann über so, ich nenne es jetzt mal Two-in-One-Bikes, sind es quasi ja auch, wenn jetzt wie an einem Rotwild der Shimano EP8-Motor da drin liegt und den kannst du quasi offen mit 85 Newtonmeter fahren, kannst aber auch das Profil Nummer 2 wählen über das Display ganz geschickt auf dem Trail und fährst halt den gedrosselten und hast dann halt eine höhere Reichweite. Also was hältst du von solchen Konzepten dann? Gerade wenn du sagst, da kommt mal ein steiler Berg, ich immer hochschalten?
Das ist im Endeffekt kann das jeder Fahrer ja aktuell selber machen. Du kannst ja jetzt mit dem Bosch-System oder mit dem Shimano-System kannst du jetzt auch schon die Leistung einfach runterregeln und da sozusagen, wie es jetzt der eine oder Bier in dem Fall macht, einfach zu sagen, ja, du kannst nicht die maximale Leistung abrufen, damit du halt eine entsprechend lange Reichweite hast. finde ich so ein bisschen schwierig irgendwie, weil warum sollte ich den Kunden denn dann einschränken? Wenn ich jetzt biken gehe mit einem Shimano oder mit einem Bosch und will halt länger fahren und es ist nicht so wahnsinnig steil, dann reicht mir halt irgendwie die halbe Unterstützung und nichts anderes passiert ja da auch. Und man muss halt sagen, aus meiner Sicht, das ist so ein bisschen aus der Not geboren. Es gibt halt da so eine neue Kategorie und man möchte halt leichter werden. Und stellt es dadurch sicher, dass man halt den Akku kleiner macht und dass nicht ihr beim Magazin schreiben könnt, hey, wenn wir den auf volle Pulle fahren, dann ist er gleich leer. Aber da mal die Bremse rein, dass man gar nicht mehr Leistung abrufen kann und vielleicht ist die Sorge dann damit gleich erledigt.
Aber im Umkehrschluss würde das ja auch so ein bisschen bedeuten, dass die schwereren Fahrer auch weiterhin ein schwereres Rad brauchen, weil der Motor mehr leisten muss, wenn sie jetzt eine entsprechende Unterstützung auch haben wollen. Oder
Ja und nein. Also ich finde es ganz spannend. Das gestern waren so, der Uphill, das ist so die kurze Variante, 15-20% Steigung. Also wenn du das halt hochfährst, ohne dass dir das irgendwie wehtut und du kommst danach entspannt nach Hause, dann helfen die 100 Watt halt auch, wenn du schwer bist, nochmal noch mehr in den grünen Bereich zu kommen. Aber wenn du halt ohne E bei so einer Steigung gar nicht mehr hochkommst, dann hilft dir die kleine Leistung dann auch nicht so richtig weiter. Das muss man schon dazu sehen. Wenn ich da von kleiner Leistung spreche, sind das dann irgendwie 100 Watt. Wenn man jetzt 200 oder ich glaube der Specialized hat 240 Watt Nennleistung, das ist schon ganz schön erwachsen. Also da merkt man schon, dass der einen richtig anschiebt, wenn man das dazu schaltet. Und da spielt es dann erstmal keine Rolle, wie schwer du bist. Allerdings ist natürlich die Reichweite dann einfach geringer, weil wenn der jetzt 240 Watt leistet und der Akku 240 Watt hat, dann ist noch eine Stunde Schicht im Schacht und es ist dann egal, wer drauf sitzt.
Was ich ja auch ganz angenehm finde, ist, dass gerade bei Specialized oder Hobier hat den EP8 ja auch so ein bisschen hin modifiziert, dass der eher bei hohen Trittfrequenzen die Leistung freigibt. War der alte E8000 Motor von Shimano ja auch. Der neue ist jetzt ein bisschen, dass er auch schon bei niedrigeren Trittfrequenzen stark spürbar ist. Also es ist so ein bisschen dann noch mehr E-Bike-Feeling. Und wenn man so vom normalen Mountainbike kommt, finde ich gerade, wenn man ein bisschen auch gerne im hochfrequenten Bereich unterwegs ist, so bei 70 Umdrehungen pro Minute, finde ich das ganz angenehm. Hat es auch mit dem Akkuverbrauch zu tun, dass man das ein bisschen hochschraubt, oder ist es wirklich nur, damit man natürlich das Mountainbike-Gefühl hat?
Also ich glaube, da sind zwei Themen in dieser Frage versteckt. Fangen wir mal mit dem Technischen an. Ein Motor wird halt auf eine bestimmte Drehfrequenz ausgelegt, wo halt so sein Wohlfühlbereich ist. Das machst du halt in der Entwicklung und sagst, okay, wir wollen jetzt an der Kurbel bei 60 Umdrehungen am effizientesten sein. Und dann ist der da einfach, wenn du das richtig gemacht hast, am besten. Und wenn du halt dann 90 Umdrehungen machst oder nur 40 Umdrehungen machst, dann wird er da ein bisschen davon abrücken. Und das ist einmal so der technische Hintergrund. Ja, kann sein, dass das einen Einfluss hat, wobei man da jetzt halt nicht über 30-40% Unterschied redet, sondern halt, weiß ich nicht, ich habe da tatsächlich einen Motorhersteller dazu gefragt, kann man jetzt auch nicht aus der Hüfte geschossen sagen, wie viel Unterschied das ist. Aber was weiß ich, sind es 5 oder 10% maximal. Aber ist natürlich spürbar auf die Dauer, wenn man halt immer das Gleiche fährt und seine Strecke ganz genau kennt, da kann man dann schon sehr viele Nuancen rausfahren. Und das andere Thema ist ein Software-Thema im Endeffekt. Du willst ja, wie ich gesagt habe, das Produkt muss dem Menschen folgen und nicht umgekehrt. Und der Mensch hat leider ein bisschen das Problem, dass keiner ist wie der andere. Dementsprechend, der eine kurbelt schnell, der andere kurbelt langsam, der andere oder der nächste hat einen Rundentritt und der übernächste, der stampft. Und mit all diesen Situationen muss halt die Software umgehen, weil es passiert ja nichts anderes, dass du deine Kraft reingibst und der Motor die nochmal unterstützt. Und wenn du das super sensibel machst und einen unrunden Tritt hast, dann wird das Fahrrad immer schnell, langsam, jetzt übertrieben gesagt, das macht keinen Spaß. Und wenn du es zu langsam machst, also du trittst da rein und es passiert irgendwie nichts, dann stellt man sich die Situation vor, man will jetzt über eine Wurzel drüber fahren, ja, dann ist die Wurzel schon lange vorbei, bevor der Motor einsetzt. Und da ist halt diese ganze Software-Thematik, da wird noch sehr, sehr viel passieren. Sind mittlerweile alle auf einem ganz anständigen Niveau, muss man sagen. Also ist jetzt ja fast egal, wie man da rauszieht. Schlecht ist jetzt da keiner von denen. Aber da werden noch sehr viele spannende Spielereien passieren. Zumindest wünsche ich es mir auch. Thema ja, Kopplung mit der Pulsfrequenz zum Beispiel oder abhängig von einer bestimmten Steigung die Motorleistung dazu zu regeln. Also da gibt es noch ganz viele spannende Dinge, die man machen kann.
Gibt es denn auch eine Entwicklung im Bereich Lautstärke, Betriebslautstärke des Motors? Weil ich bin so ein Hochfrequenztreter und ich habe so ein bisschen das Problem, dass wenn ich dann am Berg fahre, dann wird mir das Ding immer zu laut. Also das macht dann so seinen und ich habe irgendwie das Gefühl, von Mücken verfolgt zu werden. Und gibt es da auch noch irgendwie Potenzial, dass irgendwie in den höheren Trittfrequenzbereichen die Motoren nicht mehr so dieses Singen anfangen oder?
Prinzipiell ist das ein Thema, das ja sehr, sehr unterschiedlich ist bei den ganzen Motoren. Der eine hat das schon ziemlich gut im Griff und der andere noch nicht so gut. Dementsprechend ist da sicher Potenzial da. Die, die schon ein bisschen weiter sind, wird das Potenzial natürlich da geringer. Aber das ist definitiv auch ein Fokus, der, glaube ich, die nächsten Jahre ein bisschen mehr reinrückt. Jetzt hat man so die Hausaufgaben gemacht, irgendwie was Leistung und Modulierbarkeit des Systems angeht, das ist, glaube ich, schon alles ganz gut. Aber es gibt halt so andere Themen, dass halt irgendwie Freiläufe klacken bei einem Fully oder plötzlich eine Kette länger hast und dann schlägt der Freilauf im Motor halt einmal hart an. Ja, das ist halt das, wo man sagen muss, da gehen wir jetzt ein bisschen in die Details rein und die Hersteller haben schon alle einiges geschafft und sind auf einem guten Niveau und das wird sicherlich auch dazu gehören, dass man da versucht, einfach die Geräuschkulisse dann runterzubringen, um einfach das noch natürlicher zu machen, das Fahren.
Apropos Details, was wir ein bisschen noch außen vor gelassen haben, glaube ich, ist das Gewicht eigentlich von den Light E-Bikes. Also wir waren ja bei den normalen E-Bikes, sagen wir mal, da fängt es ab 22 Kilo an, dann sind es aber schon leichte, ne? Und bei den Light E-Bikes sprechen wir da schon von 17, 17,5, 18 Kilo. Zum Teil geben so ein Orbea gibt sogar 16 mal Topmodell an. Mhm. Ob das dann auf der Waage dann tatsächlich so ist. Und da spielen natürlich die ganzen Anbauteile eine Rolle. Ne? Also was wiegt zum Beispiel ein Akku, Motor und so weiter? Kannst du das sagen?
Also ich habe es jetzt nicht ganz auswendig drauf, aber Specialized Fahrzeuge sind mit ihrem Motorsystem unter 2 Kilo. Das sind auch die vom Bafang gibt es noch was, was eigentlich eher im Rennradbereich ist, auch was auch so ein bisschen die Kerbe Light Assist reinschlägt. Aber die sind so unter 2 Kilo mit den Motoren und Bosch und Shimano sind dann so bei ab 2,5 Kilo ungefähr. Das heißt, da hast du schon mal ein halbes Kilo Unterschied mindestens. Und ja, wie gesagt, ich weiß, es ist nicht alles auswendig, aber da hast du plus 0,5 bis ein Kilo ungefähr, je nach Motorhersteller, schleppst du dann mehr mit, wenn du ein normales E-Bike hast, also eine High-Power-Variante sozusagen, im Vergleich zu einem Light-Gefährt.
Und bei den Akkus, was hast du die Werte im Kopf? Also ich meine, bei einem Rotwild 375 Wattstunden Akku haben wir 2 Kilo gewogen ungefähr.
Und ja, also ich weiß es nicht ganz genau. Den kann man natürlich einfach raustun. Mit 250 Wattstunden hat er 1,4 Kilo. Und man muss halt dazu sagen, das System ist jetzt auch schon, das ist ein Specialized hat dieses Thema jetzt gerade rausgebracht. Das ist sozusagen entwicklungstechnisch neuester Stand. Da werden sicher die leistungsfähigsten Zellen drin sein, die man gerade kriegen kann, die da Sinn machen. Oder die nicht die leistungsfähigsten, aber die am meisten Sinn machen. Und dementsprechend ist das so 2 Kilo, wie du sagst, ist so das, was man ungefähr rechnen kann für den Akku.
Zum Thema Akkus, werden wir da noch jetzt in Zukunft die erhofften Quantensprünge erwarten können? Also man hofft ja immer, dass man dann in so einen kleinen Akku genauso viele Wattstunden reinkriegt wie in so einen großen, schweren. Und ist da was zu erwarten? Weißt du da was?
Also den riesen Quantensprung wird es jetzt da die nächsten Jahre nicht geben. Wir haben ja einen Akku auch mitentwickelt oder eigentlich mehrere mittlerweile schon, wo man dann mit entsprechenden Herstellern von so Akku-Packs im Gespräch auch ist. Und mit denen habe ich ja vor kurzem jetzt erstmal Rücksprache gehalten, wie denn so die Roadmap der Zellhersteller ist. Also dann spricht man Samsung, LG und so weiter, die halt die 18650er zählen, die dann in einer Vielzahl in einem Bosch oder Shimano oder sonst was Akku verbaut sind. Von denen sprechen wir da. Und die haben in ihrer Roadmap über die nächsten fünf Jahre ungefähr 5% insgesamt Anstieg. Das heißt, da wird sich nicht so wahnsinnig viel tun. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, ich glaube, keiner will jetzt direkt die Hosen runterlassen und allen anderen verraten, was sie da wirklich können. Also vielleicht ist ein bisschen mehr drin, aber es wird sicherlich keine Verdopplung die nächsten 5 Jahre passieren. Wenn dann eher so in 10 Jahren, man kann ja da ein bisschen rechts und links schauen. Die Fahrradindustrie ist ja jetzt da nicht die Industrie, die da die Akkus entwickelt, sondern es wird ja momentan ganz stark auch von der Autoindustrie angeschoben. Und da ist das Thema Feststoffzelle ein Thema. Und das ist ja, bis das in der Fahrradindustrie angekommen ist und dann auch zu einem vernünftigen Preis einkaufbar ist, vergehen da wahrscheinlich nochmal 10 Jahre oder so.
Die Bikes sind auch so teuer, genau.
Ich wollte gerade fragen, Preis ist ja immer so eine Sache. Ich habe viele Leute in meinem Bekanntenkreis auch, die immer noch sagen, so ja, EMTB ist schön und gut, aber die Dinger kosten so viel Geld. Gibt es da auch die Erwartung, dass man irgendwie, oder gibt es die Möglichkeit, dass das nochmal günstiger wird? Ich habe die Frage irgendwo schon mal gestellt, da hieß es, nee, die werden eher teurer, weil die Rohstoffe teurer werden. Ist das so oder was würdest du sagen?
Also das Preisthema ist wirklich spannend, weil ich meine, wir kaufen uns unsere Bikes jetzt auch hin und wieder mal selber und haben sicherlich irgendwie ganz gute Connections, sodass wir jetzt nicht den Listenpreis zahlen müssen, aber es ist trotzdem irgendwas. Wir können uns jetzt nicht aus Eigeninitiative jetzt da 5 Bikes für 12.000 Euro nebeneinander hinstellen. Das ist schon astronomisch, was da passiert. Auf der anderen Seite muss man für die Bike-Industrie da auch so ein bisschen so eine Lanze brechen. Wenn ich überlege, als wir angefangen haben, das erste Rad, was ich gemacht habe, ist ein Rennrad gewesen. Das würde ich heute in der Woche durchkonstruieren. Dann ist das irgendwie soweit, dass 3D-Zeichner fertig sind und das erste Mal Richtung Produktion gehen kann. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie viel Aufwand ist denn in so einem E-Bike drin? Da bist du halt bei, keine Ahnung, ein paar 100 Stunden dann plötzlich. Weil man nicht vergessen darf, ist es ja nicht so, dass man einfach nur die Rohre aufbläst und dann war es das, sondern man muss irgendwie den Akku vernünftig integrieren. Das heißt, der muss, wenn es jetzt ein tauschbarer Akku ist, muss der halt vernünftig rein und raus geschoben werden können. Dann darf der nicht klappern, dann muss es irgendwie vor Dreck geschützt werden. Dann muss man halt das vernünftig laden können. Es muss ein Ladeport da sein. Dann gibt es viel mehr Kabel im Fahrzeug, die auch festgemacht gehören, die man auch in der Produktion in einer vernünftigen Zeit reinbringen muss. Ja, das bringt ja nichts, wenn du die super Kabelverlegung war damals, da kann man sich ja noch erinnern, dass an dieses Hängebauchschwein, sag ich jetzt mal, wo der Porsche Generation 1 unten so drangehangen ist, jedes Rad hat gleich ausgeschaut, so ging das los. Und dann haben halt viele gesagt, ja Moment, das wollen wir nicht, wir wollen, dass es schön ausschaut. Was war uns da? Und dann kam Generation 2 und man hatte die Möglichkeit, Kunststoffcover außen drauf zu machen, die waren halt dann wechselbar. Und ich meine, allein der Aufwand, jetzt so Kunststoffcover zu machen in der Konstruktion, ist schon sehr, sehr groß. Also da hast du dann ein dreiteiliges Set aus Kunststoffteilen in der Konstruktion halt schon fast die gleiche Zeit oder mehr, als du für die Entwicklung von dem Rahmen, also von dem Aluminiumrahmen, auch mal 3 Stück und die gibt es auch nicht geschenkt. Also bist du auch gleich 20, 30, 40.000 Euro irgendwie los, je nach Größe von dem ganzen Teil. Und das summiert sich halt einfach. Und dann kann man es jetzt in dem Fall von Specialized, auch wenn es echt wehtut, also ich würde mir auch wünschen, dass irgendwie das High-End-Bike 6.000 Euro kostet. Aber ich habe es ja eingangs schon erwähnt, wenn man sich die Zahlen einfach mal anschaut, wie viel Invest man da reinstecken muss, damit man was hat, was wirklich up-to-date ist. Und da hat Specialized im ersten Schuss ja wirklich ein Fahrrad auf die Beine gestellt, was schon echt ziemlich gut ist. Und das ist nicht echt ziemlich gut, weil sie sich am Wochenende gedacht haben, hey, wir machen mal so ein Ding, sondern weil die da viele Mannstunden reingesteckt haben und viele Forming gemacht haben und so weiter. Und dann müssen sie einfach auch da einen Preis abrufen für das ganze Fahrzeug. Und das darf man einfach nicht vergessen, dass da doch, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so ausschaut, ist ja der Zauber, dass es auf den ersten Blick ausschauen soll wie ein normales Rad. Und je besser man das macht, desto mehr kostet es irgendwie eine Entwicklung.
Was würdest du denn sagen, wie ist das Preisverhältnis, also entwicklungstechnisch zwischen Bike und Antriebsintegration? Also was ist das? Was muss man sich da vorstellen? 30 zu 70 oder...
Das ist eine gute Frage.
So ganz grob, also nur damit man eine Vorstellung kriegt. Also wenn du sagst, ein Rennrad konstruierst du irgendwie an einem Tag, aber beim E-Bike brauchst du halt dann schon ein bisschen länger dafür, dann heißt es ja auch, dass das ganze Thema Antrieb eben sozusagen den Großteil des Gehirnschmalzes auch aufbraucht, sagen wir mal so.
Also ein Tag fürs Rennrad hast jetzt du gesagt.
Achso, hast du eine Woche gesagt?
Ja, eine Woche hatte ich gesagt.
Okay, na gut, dann.
Das ist schwer zu sagen, aber ich würde mal sagen, wird mal so aus dem Bauch raus, bleiben wir mal bei dem Rennrad, oder sagen wir mal 100 Stunden rechnen wir mal jetzt für ein Fully ohne ohne Schnickschnack, also ohne, dass man sich jetzt da viele Sachen neu ausdenkt. Da bist du dann schon bei 300, 400, 500 Stunden dann plötzlich, was du für ein E-Bike dann brauchst. Und okay. Das ist halt, da ist dann noch nicht jeder Schnickschnack mit dabei.
Das heißt aber auch, dass die Rohstoffe sozusagen jetzt gar nicht den Kostenfaktor unbedingt ausmachen. Klar, der Motor kostet Geld, der Akku kostet Geld, aber dass der Preis sich hauptsächlich über die Entwicklungskosten definiert.
Na, das kann man auch nicht sagen. Es ist wirklich, das alles wird aufgeblasen, weil wenn man sich diesen ganzen Prozess vorstellt, es geht ja schon mal los, du musst ja tatsächlich, aber das ist ja auch ein Punkt, den ich schon mal gesagt habe, du musst über den ganzen Entwicklungsprozess denken. Und in dem Moment, wo du sagst, soll ich mal jetzt ein E-Bike, da geht's mal los. Da müssen sich ein paar Leute hinsetzen und drüber nachdenken, was nehmen wir denn für einen Motor, dann wägst du mal ab, was für ein Motor soll es denn werden, und dann geht's in die Entwicklung, dann musst du das alles umsetzen. Und das heißt, dieses gesamte Line-Up aufzustellen oder diesen gesamten Bereich aufzustellen, da sind eigentlich alle Bereiche, also sei es Materialkosten, Entwicklungskosten, Marketing, man muss das neue Produkt halt auch erklären. Jetzt gerade bei dem Light-E-Thema muss man viel Energie auch reinstecken, zu erklären, was will ich denn damit? Weil wenn man jetzt sagt, ja, das ist ja viel, viel schwachbrüstiger als der aktuelle Bosch oder Shimano, das braucht man nicht, ja, dann hat man das nicht erklärt, was man damit tun will eigentlich. Mhm. Und dementsprechend ist es sicherlich nicht nur der Entwicklungsposten, auch die Materialkosten und auch einfach die ganze Manpower, die man reinstecken muss, um sowas in der Gesamtheit dann auch präsentieren zu können.
Wobei beim Marketing ist doch ganz einfach. Bei jedem Rad, das gerade auf den Markt kommt, setze ich einen jungen Engländer oder einen jungen Kanadier drauf und lasse den halt quer durch die Luft fliegen, und schon ist das Rad erklärt. Also das Gefühl habe ich gerade schon. Irgendwie ist ganz egal, welche Kategorie, wie schwer, wie leicht, alle machen das Gleiche mit dem Rad. Naja, also, Scherz beiseite.
Ja, aber es ist lustig, weil man muss ja auch ein bisschen, also ich stehe ja da so auf beiden Seiten. Auf der anderen Seite bin ich dann auch irgendwo ein Endkunde, der sich ein Fahrrad kaufen möchte, und ich weiß natürlich aus der Entwicklung ganz viel, was dahinter passiert, und da ist es auch so, du willst den Kunden natürlich begeistern für das Produkt, und wenn man es dann geschafft hat, dass der geht oder sich intensiver damit beschäftigt oder Magazine liest, dann hast du da schon viel gewonnen, und darum geht es eigentlich, weil es gibt so viele Kategorien mittlerweile, da wird es wahnsinnig schwer, das richtige Ding da zu finden, und jetzt kommt ja schon wieder eine neue Kategorie, also jeden Tag kommt irgendwas Neues, und hier ist es aber wirklich spannend, weil es ein ganz anderer oder einen anderen Einsatzbereich auch definiert. Und da musst du die Leute erstmal dahin bringen, dementsprechend lass die Jungs doch die Luft fliegen. Dann schauen wir mal, was es da gibt, und dann kann man sich überlegen, was ist denn für mich das Richtige.
Dass es cool aussieht. Ja, ich war auch wirklich skeptisch, stand ich dem gegenüber, muss ich sagen, weil ich auch eigentlich immer neugierig bin und die High-Performance-E-Bikes, so wie man sie nennt, auch eigentlich cool fand und finde auch immer noch. Also es macht schon auch Bock, mal einen Trail irgendwie hochzufräsen, als hätte man ein Moped unter dem Hintern. Aber das Coole ist wirklich, also zusammengefasst, es ist durch einen geringeren Akku auch eine geringere Leistung, kann alles leichter werden, der Rahmen kann leichter werden, und dadurch hast man natürlich irgendwie die 17, 18 Kilo, und das ist nicht mehr so weit weg von einem Enduro, was vielleicht so 14, 15 Kilo wiegt, wie du vorhin auch gesagt hast, und da kannst du echt viel Spaß mit haben. Und was ich auch immer finde, ein E-Bike, wer das schon mal richtig im Gelände gefahren ist, hat natürlich immer viel Druck auf dem Vorderrad, auch durch das eigene Gewicht, also es liegt auch satt und dann auch schön, ungefederte Masse. kannst du bestimmt mehr zu sagen. Und das bringen die Light-E-Bikes, finde ich, schon noch ein Stück weit mit. Also da profitiert man dann wiederum ein bisschen vom höheren Gewicht. Und ich war jetzt schon mehr auf den Light-E-Bikes unterwegs, habe auch das ein oder andere Mal leer gefahren. Und auch das macht mit, also dann ohne Akku, ohne Motorleistung den Berg hochtreten, macht mit denen auch immer noch Spaß. Also finde es wirklich eine spannende Entwicklung und freue mich da echt drauf, was da noch so kommt.
Aber wenn du dir eins kaufen wollen würdest, oder beziehungsweise wenn du ein E-Bike kaufen würdest, würdest du dann eins nehmen mit einem kleinen Motor oder mit einem vollgültigen Ballermotor, sag ich jetzt mal?
Also ich überlege da gerade generell, Clemens, das kannst du auch ja dann auch nochmal ausführen, wie du das siehst. Also wenn ich mir die Preise von den Mountainbikes angucke, wo wir gerade von gesprochen haben, da gehen wir ja, wenn du jetzt einen Markennamen drauf haben willst, irgendwie bei 8.000 Euro macht es ja fast erst ab, die nicht ein. Und wenn ich dann sportlich fahren möchte, also ich habe auch mit den Specialized-Entwicklern auch schon mal länger gesprochen und die haben zum Beispiel gesagt, wir fahren eigentlich gar kein Mountainbike mehr ohne Motor, wir fahren nur noch Rennrad, wenn wir Fitness machen wollen.
Aber ist man da nicht schon auf dem halben Weg eigentlich zum Rad mit entnehmbarem Elektroapparat? Gibt es sowas? Könnte sowas funktionieren oder ist das kompletter Kokolores? Dass man sagt, ich habe ein Rad und wenn ich einen Motor haben will, dann stecke ich den da rein.
Ja, gibt es doch. Das Verzuren. Entschuldigung. Das Verzuren. Ja.
Da kann man auch den Motor rausnehmen.
Der Motor geht mit raus und dann bleibt nur das Getriebe quasi unten in der Achse übrig, aber ist auch Mehrgewicht, gell, Clemens? Also da, ich glaube, du hast mal gewogen und das steht irgendwo, wir haben uns die Tage mal drüber unterhalten, das ist schon relativ schwer, was man dann so alles mit sich rumschleppt. Aber wie siehst du es, Clemens? Ist das Light-E-Bike irgendwie jetzt mal der Game-Changer, der Bio-Mountainbikes überflüssig macht? Oder werden die anderen Bikes verdrängt, also die E-Bikes mit voller Leistung?
Also man muss sich da schon die Frage stellen. Ich habe es vorher ja kurz angeschnitten und hab mich bemüht, es gut zu erklären mit dem Fahrzeugakku-System. Also bei denen kann man es komplett rausnehmen und da muss man sich ja schon ernsthaft die Frage stellen über die Zeit, ist da das normale E-Bike irgendwie, Entschuldigung, nicht das normale E-Bike, sondern erstmal das normale Analog-Bike, nenne ich es jetzt mal, irgendwie in Gefahr. Jetzt aktuell glaube ich es noch nicht, weil beim Specialized Levo SL kannst du den Akku nicht rausnehmen. Das heißt, da hat sich das Thema schon mal erledigt. Da muss man dann absichern oder muss man dann einfach wissentlich sagen, okay, ich bin da mit 18 Kilo unterwegs und kann da alles machen damit, was ich möchte. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie Bike-Bergsteiger ist und sein Rad irgendwo hochträgt, dann wird man da wahrscheinlich nicht so viel Spaß haben oder muss da noch mal viel mehr fit sein. Also das ist sicherlich kein Ersatz für alles, aber es ist dran. Und wenn man sich das Fazursystem anschaut, wie gesagt, die haben ja schon, die Entwicklung ist ja schon ein bisschen älter und hat über die Zeit immer wieder abgedatet, aber die werden auch die nächsten Jahre sicherlich was Neues rausbringen. Und wenn du es da dann schaffst, eine Kapazität reinzubekommen, ähnlich wie es jetzt, also diese 350 Watt, die Specialized aktuell hat, und du schaffst es aber, das Rad ohne deinen Motor und ohne deinen Akku so bauen zu können, dass es halt, ja, sagen wir mal, nur ein Kilo schwerer ist. Ja, puh, dann stellt sich schon die Frage, wenn man statt einem 15 Kilo Enduro ein 16 Kilo Enduro hat oder statt 16, 17, wieso, was soll ich denn zweimal, weiß ich nicht, 6.000 oder 8.000 Euro ausgeben? Ich meine, da sprechen wir ja schon von einer ganzen Menge Kohle, die man erstmal haben muss. Also auch wenn man sich ein so ein Ding nur kauft, ist das richtig viel Geld. Und ich denke schon, dass der ein oder andere sich dann überlegt, hey, wieso soll ich denn da jetzt eigentlich zwei kaufen, wenn die schon so nah aneinander hingerückt sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei Specialized so ein bisschen das Thema, ich verstehe es nicht ganz, also wahrscheinlich wird es einfach leichter auch nochmal, wenn man den Akku so nicht rausnehmbar macht, wie es jetzt beim normalen Levo ist, dann kann man den Akku ja nach unten rausziehen. Die werden ihre Gründe gehabt haben, warum sie das so gemacht haben, aber es, man hat ja auch bei Rotoed gesehen, die haben ja auch angefangen mit einem nicht entnehmbaren Akku und mittlerweile kann man den auch rausnehmen. Das heißt nicht, dass das ein Stein gemeißelt ist, was Specialized da heute rausgebracht hat. Die arbeiten ja schon wieder an der nächsten Entwicklung sicherlich, die dann in, was weiß ich, 5-6 Jahren oder wann auch immer rauskommt. Und dann wird sich definitiv die Frage stellen, wieso brauche ich noch zwei Fahrräder?
Ich bin ja, du bist der Idealist, das freut mich auch, dass die Entwickler da so idealistisch rangehen. Ich bin das etwas skeptisch, weil man natürlich öfter so in seinem Konsumverhalten generell auch immer nach dem optimalen Kompromiss sucht. Und ich glaube einfach, dass das schwierig sein wird, den wirklich zu bewältigen. Also auch mit dem Verzuhr-System, wie du sagst, aktuell auf dem Markt ist es ja noch nicht ganz so, so optimal. Du schleppst dann schon recht viel drumherum, auch Kabel und Display und alles mit dir. Ich glaube eher, ja, dass das am Ende darauf hinauslaufen wird, dass wir alle mit Motorunterstützung fahren, und wenn wir dann noch ein bisschen Fitness machen wollen, dann machen wir den Motor aus oder fahren den Akku leer und haben dann noch ein bisschen zu tun. Ist aber ja meine These.
Also das Spannende ist ja auch, muss ich mir mal zwei Räder irgendwo einfrieren oder so im Keller einmotten, damit die Zeit dann noch, damit ich was Frisches aus dem Keller holen kann, wenn mal was kaputt geht.
Also ich glaube jetzt nicht, dass es in nächster Zeit keine normalen Bikes mehr gibt. Also das sicherlich nicht. Aber interessant ist halt auch, man kann ja aus der Vergangenheit immer schön lernen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als das Thema mit Bosch Generation 1 und vor allem dann auch losgegangen ist, da war ja das Klassiker Fahrrad, E-Bike, ja, das ist für alte Leute oder wenn das Knie kaputt ist oder sonst irgendwas, aber das ist ja kein Sportgerät. Ich bin gestern da den Berg hochgefahren und hatte einen Puls von 190 in der Spitze, es geht bis 2,5 bei mir sowas in der Richtung. Und ein Kumpel von mir, mit dem ich, der auch sehr viel E-Bike fährt, den habe ich irgendwann angerufen, er ist vollkommen fertig, sag ich, ja, was hast du denn gemacht? Er ist E-Bike fahren gewesen, sag ich, ja, was hast du denn gemacht? Ja, volle Granate hochgeblasen, was halt ging, und das fordert einen halt auch, und das ist das Interessante, jeder, der noch nicht auf dem E-Bike draufgesessen ist, der versucht es so ein bisschen, sich selber erstmal noch schön zu reden, dass man das nicht braucht, und wenn man dann wirklich das mal erfahren hat und gespürt hat, was da passiert, ist es wirklich interessant, dass du, wenn du E-Bike fährst, heißt es nicht, dass du da entspannt sein musst unbedingt. Du kannst alles damit tun, weil der Druck, den du aufs Pedal bringst, der bleibt dir ja selbst überlassen. Das heißt, wenn du jetzt deine Hausrunde fährst und gemütlich fahren willst, dann machst du die Unterstützung halt auf Turbo und trittst halt selber nicht so viel rein. Oder wenn du halt Vollgas geben willst und halt diesen Spaß an der Geschwindigkeit bergauf haben willst, dann musst du jetzt nicht mal irgendwie den groben Trail hochfahren und einfach echt schnell den Berg hochfahren. Dann machst du Turbo und trittst da trotzdem noch deine 250 Watt rein oder was auch immer, und dann bist du am Ende fertig. Und das Lustige ist dann auch noch, das passiert auch oft, wenn so eine kleine Kuppe ist, da denkst du, boah, da gehe ich jetzt extra Gas, ich habe ja den Motor und mich, und das Ende vom Lied ist dann, dass man oft am Ende echt fertig ist, das Bike dann so gefordert hat. Und von daher ist es bei den Light-E-Bikes auch so, die schieben dich schon auch richtig an. Und egal, was es für ein Bike ist, es hat irgendwie da seine Berechtigung. Aber es wird sich da viel, viel bewegen und viel, worauf ich hinaus wollte, viel Akzeptanz einfach da sein. Weil wir haben das sehr früh schon als Sportgerät festgestellt. Und das hat einfach sehr lange gebraucht, bis das dann so durchgedrungen ist, hey, mit dem schützt man ja auch, wenn man Berg hochfährt, und du kannst alles damit machen, und das ist eigentlich das Coole, dass du alle Möglichkeiten hast, und es ist nicht so oder so oder so, sondern ja, es bleibt dir überlassen, wie du das hernimmst.
Also ich habe mal eine 1:1-Messung gemacht, identische Strecke, einmal mit meinem normalen Mountainbike und dann mit einem Shimano-Motor im Eco-Modus dieselbe Strecke mit derselben Trittfrequenz gefahren, und habe hinterher herausgefunden, ich habe ungefähr ein Drittel weniger Pulsfrequenz, also Kalorien verbraucht. Also zwei Drittel hatte ich immer noch, aber ich habe das Problem, dass wenn ich richtig reintrete, dann wird es mir immer zu kalt, gerade jetzt im Winter, weil man halt so schnell ist, hat man so einen Fahrtwind, ich mich jetzt schon immer mit Primaloft-Jacke irgendwie aufs Rad setzen müsste, wenn ich mit dem EMTB fahre, weil ich gar nicht mehr richtig so warm werde, auch im Eco-Modus nicht so wirklich. Also das nimmt, ich finde, es nimmt einem schon irgendwie eine ganze Menge ab, aber...
Ja, ich denke, du hast schon ein Stück weit recht, also ich merke schon nicht ziemlich wärmer an, wenn ich mich aufs E-Bike setze, weil ich einfach weniger schnell schwitze. Also das ist schon klar, aber dieser Cardio-Bereich, der ist natürlich auch super angenehm. Ich war vorgestern mit einem Kumpel unterwegs, der war auf dem E-Bike, ich war auf dem Bio-Bike und er hat auch gemeint nachher, ich war natürlich immer schön im Pulsbereich, so wie es sich halt gehört, ne? Und das ist auch ein effektives Training, also wenn man das mal so sieht, wo ich auch nochmal in Richtung Light E-Bike sagen möchte, ist mit einem schweren E-Bike im Eco-Modus macht wenig Spaß. Also da merkst du schon, du musst sehr viel Gewicht immer in Bewegung halten und so weiter. Und das macht mit der weniger Leistung bei dem leichteren Rad schon deutlich mehr Spaß, da auch mal zu sagen, gemacht. Wo er einem Kumpel gefahren, der ist auf dem Biobike unterwegs gewesen, da bin ich in der schwächsten Unterstützungsstufe gefahren. Ich glaube, das sind 20 Newtonmeter oder so, die der dann noch unterstützt im Moment maximal. Und da merkt man schon am Ende des Tages, dass man was getan hat.
Was ich nochmal gerne den Entwickler fragen würde, ist, inwiefern wird denn die EMTB-Entwicklung auch im Bereich Leichtbau sozusagen von Normen so ein bisschen ausgegrenzt? Müsst ihr bestimmte Normen erfüllen, wo ihr denkt, boah, wenn das nicht wäre, dann könnten wir so viel mehr machen, oder ist das, habt ihr da relativ freie Hand?
Also es gibt da natürlich die DNN-Normen, die du erfüllen musst, damit du das Produkt auf den Markt bringen kannst. Ich sage jetzt mal, die werden aber auf das Gesamtsystemgewicht dann skaliert. Und Sicherheit hat da natürlich höchste Priorität. Also da,
was ist das für eine Norm nochmal für die Menschen, die sich mit den Normen nicht auskennen? Worum geht's da? Ist das Rahmen Sicherheit, also Bruchgefahr, oder worum geht's da?
Genau. Also da gibt es speziell für den Fahrradrahmen, es gibt in dieser DNN-Norm halt alles Mögliche geregelt, geht es halt um Bremsen und Rahmen und Gabel und so weiter und so fort und Lenker. Und wie gesagt, oberste Priorität ist natürlich, dass das nicht einfach bricht, weil das natürlich sehr, sehr verheerende Folgen hat. Und entsprechend ist es so, einfach um ein bisschen greifbarer zu machen beim Rahmen gibt es zum Beispiel einen Wiegetritt-Test, wo halt 100.000 Lastzyklen mit einer bestimmten Kraft in so eine Dummy-Kurbel eingeleitet werden, damit man sieht, okay, der Rahmen hält das halt über die Lebensdauer aus. Dann gibt es einen Front-Impact-Test, wo der Rahmen aufgestellt wird und von oben fällt auf so eine Dummy-Achse, wo normalerweise die Federgabel die Narbe aufnimmt, fällt dann Gewicht drauf und dann darf es halt sich ein bisschen verformen, aber es darf jetzt nicht komplett abbrechen oder irgend sowas. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema bei den E-Bikes, weil die Masse hochgeht und vor allem, wenn der Fahrer jetzt ein bisschen schwerer ist, der Fahrer hat ja nochmal ein bisschen Federweg an Bord. Das heißt, wenn du so ein bisschen in Liegestütz gehst, dann hast du da nochmal 30 Zentimeter Federweg in den Ärmel drin sozusagen. Und das ist was ganz anderes, als wenn es einfach stumpf am Bike ist. Als es losging, haben wir viele eine 34er oder eine 32er Gabel sogar verbaut bei einem 24-Kilo-Bike und hast schon gemerkt, puh, wenn du anbremst, dann biegt sich erstmal die Gabel und wenn die zu Ende gebogen ist, dann fängst du zum Bremsen an, so ungefähr. Und das sind dann einfach Komponenten, die in der Zeit dafür einfach noch nicht gemacht worden sind. Es gibt ja heute auch die E-Variante von den Gabeln dann immer, da ist einfach die Ausstattung schon anders geworden. Dementsprechend ist es nicht so, dass man dadurch Normen eingebremst wird in dem Bereich, sondern es wird eher, der Trend ist jetzt eher, deshalb wird alles schwerer, auch ein bisschen sorgloser. Reifen werden deutlich schwerer, damit man halt nicht so oft irgendwie einen Durchschlag hat, weil diese träge Masse des Rahmens und das Dings, was unter dir ist sozusagen, hat Vorteile, indem es halt weniger Schläge an dich durchgibt. Ja, das heißt, das ist erstmal komfortabler, wenn du jetzt über so ein Steinfeld oder eine Schotterpiste runterfährst, eine Wurzelpiste, Entschuldige, dann hast du das Gefühl, du kannst irgendwie viel besser Fahrrad fahren als vorher. Und dann kommt eine Kurve und dann stellst du fest, jetzt brauche ich doch mehr Technik als vorher, weil das Ding irgendwie schwerer, um die Kurve zu bringen ist. Und da hat es Vorteile, aber auf der anderen Seite muss damit halt die Teile auch länger halten, halt, sei es Felgen, Reifen, Speichen, Ritzel, Kettenblätter und so weiter, alles. Das ist schon höheren Belastungen ausgesetzt und entsprechend muss es halt dann auch ein bisschen robuster gebaut werden, damit man einfach länger Spaß dran hat und dann wird es leider schwerer.
Stichwort mehr Technik, was hältst du von EMTB-spezifischen Sätteln, Pumpen und Helmen?
Was macht denn die Pumpe? Anders machen.
Ja, das ist genau die Frage, ja. Also
prinzipiell ist es immer so, wie man sagt, das Produkt muss halt einen Sinn haben, muss sich nach dem Einsatzbereich orientieren. Und Sättel, wenn man jetzt, ich glaube, du sprichst da vielleicht ein bisschen auf dieses Canyon-Thema an, die hatten ja das für den Uphill-Flow, hatten die hinten so eine kleine Kurbel reingemacht, irgendwie, dass man hinten nicht runterfällt. Ja klar, wenn du halt Einsatzbereich hast, ich will maximal steil hochfahren, dann macht das schon irgendwo Sinn. Aber wie gesagt, ich denke, dass das Gros halt auf den Wegen unterwegs sein wird, wo sie vorher auch gefahren sind. Und da ist schon ist man jetzt nicht so weit weg von den Ausstattungsmerkmalen wie ein normales Fahrrad, was jetzt Griffe, Sättel, Pumpen, sonst irgendwie was angeht. Mhm. Also für einen Spezialfall macht sehr vieles sehr viel Sinn. Aber es ist immer die Frage, was willst du machen? Es ist ja eigentlich dreht sich in der ganzen Fahrradbranche alles darum, was willst du und was ist dein Terrain? Und dafür haben wir das richtige Fahrrad für dich.
Chris, hast du noch eine Frage oder sonst wäre das natürlich auch ein schönes Schlusswort an der Stelle.
Das wäre, finde ich, ein schönes Schlusswort gewesen. Also
ja. Muss Sinn ergeben, ja.
Es muss einfach Sinn ergeben. Ja. Und wir werden sehen, wo die Reise mit Light E-Bikes hingeht. Wir berichten, wie auch im nächsten Heft, falls der Podcast noch vor dem Erscheinungstermin veröffentlicht wird.
Das ist welche Ausgabe?
Ja, jetzt die Nummer 2, die im Januar erscheint.
Ja. Ja, müssen wir schauen. Auf jeden Fall, Clemens, danke dir für die Einblicke in das Thema Entwicklung von EMTBs, vor allen Dingen im Bereich Light-EMTBs. Danke dir auch, Chris, für deine speziellen Fragen zum Thema. Ich hoffe, ich konnte das Ganze so ein bisschen abrunden, dass es nicht zu speziell wurde und zu sehr für den fachkundigen EMTB-Freak. Ja, ich danke euch. Falls ihr diesen Podcast gerne zugehört habt, folgt uns auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram und Co. Besucht unsere Seite unter www.mountainbike-magazin.de und bleibt uns gewogen und kauft euch das Heft, wenn es am Kiosk erblickt oder bestellt es euch als Abo in den Briefkasten nach Hause, dann könnt ihr euch auch den Weg zum Bahnhofskiosk oder in den Supermarkt sparen, was ja momentan auch sinnvoll ist. In diesem Sinne verabschieden wir uns wünschen euch eine frohe Zeit. Bleibt weiterhin gesund und alles ist fahrbar. Tschüss!
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.